here, Paul McCartney's still here. Wait a minute now, I know how to do this. This is easy.
Ja, so schaut's aus, Leute. Heute ist der Pitti wieder da. Pittis Podcast ist wieder am Start und heute ist für mich eine ganz, ganz besondere Sendung, weil, ja, wahrscheinlich mein allergrößter Held jetzt 80 Jahre alt wird, nämlich Paul McCartney. Und Paul McCartney hat mich, begleitet mich, seitdem ich irgendwie 8, 9 Jahre alt bin. Die größten Lieder meines Lebens, die mich immer faszinieren, die sind von ihm, die sind von ihm und John Lennon, die sind von der Band The Beatles, die sind von ihm allein, solo. Und ich glaube, ich habe über wenig Menschen, Künstler so viel gelesen, mir Sachen angeschaut, mich damit beschäftigt, wie über Paul McCartney und seine Band. Das hat mich schon immer fasziniert und ich bin schon immer begeistert von all dem, was er und die Beatles miteinander gemacht haben. Und ich bin auch begeistert davon, was er in der Zeit danach noch gemacht hat. Und ich möchte euch heute, und es wird wirklich schwer, so eine kleine Auswahl vorstellen von all dem, was den Paul McCartney ausmacht, was diesen, denke ich, schon ganz großen Künstler ausmacht, was ihn auszeichnet auch, was er als Mensch, soweit ich das natürlich beurteilen kann von irgendwelchen Medien und von dem, was er selber über sich sagt und was andere Leute über ihn sagen, was ihn auszeichnet. Und das möchte ich heute so ein bisschen euch nachbringen, aber es soll natürlich nicht nur bedeutungsschwanger sein, deswegen am Anfang gleich mal ein kleiner Gag.
Viele Leute meckern ständig, aber Paul meckert nie.
Das habe ich meine Jungs heute noch einsprechen lassen. Ja, genau. Also es soll auch ein bisschen lustig sein. Auch das gehört, glaube ich, dazu. Und das kann man sagen, die Leute, die in Liverpool wohnen, denen sagt man auch nach, dass sie einen ganz schönen Humor haben. Ja, Paul McCartney. Paul McCartney ist geboren am 18. Juni 1942 in Liverpool. Er ist Musiker, Songwriter, Liedtexter, Komponist, Musikproduzent, Maler, Filmproduzent. Er hat Oscars bekommen, er hat Grammys bekommen. Er heißt Sir Paul McCartney. Er wurde geadelt von der Queen und so weiter. Also die Preise, die er alle bekommen hat, die wollen wir gar nicht aufzählen, weil das führt viel zu weit. Er ist aufgewachsen in Liverpool, sagen wir mal, er sagt selber, in der gehobeneren Arbeiterschicht Liverpools. Sein Vater, der hat Textilien verkauft. Und seine Mutter, eine war Abstammung katholisch-irischer Einwanderer und er ist da relativ behütet aufgewachsen in Liverpool, aber er hat ein ganz schlimmes Ereignis gehabt, nämlich als er ungefähr 14 war, zwischen 13 und 14 ist seine Mutter gestorben und seine Mutter ist an Brustkrebs gestorben. Das hat ihn natürlich geprägt und hat ihn fertig gemacht und er hat auch irgendwann in einem Interview mal gesagt, hat man früher nicht so drüber geredet, die ist halt einfach irgendwann gestorben. Er hat irgendwann mitbekommen, dass sein Vater geweint hat zu Hause und da war sie nicht mehr da. Und das war für ihn ganz schlimm, aber es hat ihn vor allem auch mit dem Typen, den er irgendwann kennengelernt hat, nämlich mit dem John Lennon verbunden, weil die beide ihre Mutter relativ früh verloren haben. John Lennons Mutter ist gestorben, weil sie ein betrunkener Polizist überfahren hat. Ja, und irgendwann, ich will gar nicht so viel über die Kindheit reden oder so, und irgendwann ist der Paul McCartney, der immer ganz gut Gitarre spielen konnte, der einen Jungen hatte, mit dem er sich gut verstanden hat, nämlich mit dem George Harrison, der ist irgendwann auf ein Fest eingeladen worden bei einer Kirche in Woolton, in dem Stadtteil von Liverpool, und da hat eine Band gespielt, nämlich The Quarrymen. Und die Quarrymen, die waren die Band von John Lennon, der in der Quarrybank High School zur Schule gegangen ist. Und früher hat man so den sogenannten Skiffle gespielt. Da haben die also einfach mit einem Waschbrett, mit einer Klampfe, haben die ihre Musik gemacht. Und Paul McCartney war wohl relativ beeindruckt. geguckt und er hat da den John Lennon auf diesem Kirchenfest in Woolton kennengelernt und von da an hieß es, er solle zur Band kommen. Aber ich lasse mal den Paul McCartney selber zu Wort kommen. Ich habe das entnommen aus einem Interview, das ganz schön ist, da werde ich auch gleich was drüber erzählen, aber der Paul redet jetzt mal ganz kurz davon, wie er in Woolton den John Lennon kennengelernt hat.
Woolton Village Fete and the Quarrymen were playing there. It was all a bit skiffly, but John held the show very well, you know, I was very impressed. So I went backstage in the church hall. And we got talking, and he'd finished his shows, and he was sort of getting a bit drunk and a bit, you know, a bit loose and stuff. And I was just a couple of years younger than him. I think I must have been about 14 when he was about 16, something like that. And I knew the words to Eddie Cochran's 20 Flight Rock. That meant I was in. That was me.
So you began to sit in with the group.
So I sat in.
Ja, genau, also das war es. Der Paul McCartney, der konnte eben sehr, sehr gut Gitarre spielen und er konnte sich gut Texte merken und er konnte eben den Text von 20 Flight Rock, von dem Song von Eddie Cochran, und der John Lennon war ziemlich beeindruckt davon und hat ihn dann ausrichten lassen, ein, zwei Tage später: Ey Junge, wir wollen dich in der Band haben. Und das war dann der Beginn der Beatles. Und ich spiele mal ganz schnell was ein von diesem Song 20 Flight Rock, den er irgendwann mal aufgenommen hat. Und das war so der Beginn von allem. 20 Flight Rock in der Paul McCartney Version.
Dance on a Saturday night, all alone, rock and hold her tight. She lives on the 20th floor of town. The elevator's broken down, so long. You ride 3x4, 5, 6, 7, flat 8x4. I'm on the 12, I'm starting to sag. 15 before I'm ready to drag. Get to the top, I'm too tired to fly.
Ja, Spitzensong von Eddie Cochran. Eddie Cochran auch ganz tragisch verstorben bei einem Verkehrsunfall in England. Er kam aus Amerika und war da auf Tour und ist mit dem Taxi verunglückt, dann ganz schlimm. Darum soll es aber heute nicht gehen. Ja, genau, dieser 20 Flight Rock, der hat den Paul McCartney und den John Lennon zusammengebracht. Und dann haben die sich irgendwann immer mal getroffen, mal in Paul McCartneys Haus, mal in John Lennons Haus. John Lennon hat bei seiner Tante Mimi in Manlove Avenue gewohnt. Da bin ich auch schon mal vorbeigefahren und habe mir das schon mal alles angeschaut. Und dann haben die miteinander komponiert. Und das war natürlich ganz einfach. Die waren da in den Zimmern gesessen, haben ihre Klampfen dabei gehabt und haben dann einfach miteinander experimentiert und haben sich überlegt, was können wir denn für Songs machen und was sind unsere größten Vorbilder. Und das war natürlich der Buddy Holly und das war der Elvis und das war Eddie Cochran und Little Richard und so weiter, all diese Typen. Und dann haben die irgendwann einmal was miteinander komponiert, von dem sie gedacht haben, das könnte jetzt ein Song sein, der könnte vielleicht ganz gut werden. Und dann haben die alle Kohle, die sie hatten, zusammengekratzt und sind dann zu einem Produzenten in Liverpool gegangen und haben sich eine Shellac-Platte pressen lassen von dem Song, den sie im Wohnzimmer miteinander kombiniert hatten. Und der Song heißt In Spite of All the Danger. Und den Song, den spielt der Paul McCartney gerade auf der aktuellen Tour jetzt mit fast 80 Jahren immer noch. Das ist eine ganz einfache Aufnahme. Lustig war diese Platte, die hatten halt eine Platte, mehr haben sie nicht bekommen. Und es waren 5 Leute dabei, der George Harrison hat auch schon mitgespielt. Und es war dann so, dass jeder durfte die Platte eine Woche immer behalten. Nur einer von den Typen, der hat sie 20 Jahre behalten und die wurde dann irgendwann, ging die in Besitz von Paul McCartney über und man sagt, das ist die teuerste Einzelschallplatte, die es jemals gegeben hat. In Spite of All the Danger, hört mal schnell rein, ganz der Anfang der Beatles.
In spite of all the danger, in spite of all that may be, I spite of all the heartache.
Ja, ganz, ganz einfach. Das Ganze auch eine ganz schlechte Qualität natürlich. Aber wenn man es jetzt hört, man kann es sich jetzt dann natürlich auf YouTube anschauen, wie der Paul McCartney das mit seiner Liveband, die übrigens Weltklasse ist, spielt. Dann ist das also richtig gut auch. In spite of all the danger. Und dann ging's los. Dann haben sich die Jungs zusammengetan. Also wie gesagt, der John Lennon, der Paul McCartney und der George Harrison. Dann hatten sie noch einen Kumpel vom John Lennon dabei, den Stu Sutcliffe. Und dann sind die irgendwie auf komischen Umwegen, hatten sie das Angebot, mal nach Hamburg zu gehen. Und dann, das war, glaube ich, mit das wichtigste Ereignis überhaupt, das je passiert ist in der Geschichte der Band. Die sind nach Hamburg gegangen und da haben die auf der Reeperbahn in ein paar Clubs gespielt. Und gespielt haben die tagtäglich mehrere Schichten. Also wirklich, die haben sich den Hintern abgespielt und dadurch wurden sie zu einer unschlagbaren Liveband, weil die so aufeinander abgestimmt waren, dass es einfach Wahnsinn war. Und dann haben sie auch noch der Stu Sutcliffe, der war eigentlich nie Musiker, der war nur ein Kumpel von John Lennon. Aber der hatte da eine Frau kennengelernt, ein Hamburger Mädchen, die Astrid Kirche, und die hat denen dann den Look besorgt. Dann kam diese Pilzkopffrisur, die komischerweise Mop Top auf Englisch heißt, also nichts mit Pilzen zu tun hat, aber die hat den Outfit einen Look besorgt. Die haben da sich, sagen wir mal, musikalisch wahnsinnig toll weiterentwickelt und dann sind die irgendwann zurückgegangen nach Liverpool und haben da gespielt und haben einen ganz berühmten Cavern Club. Das ist so ein Club, den gibt es immer noch. Da musste so die Treppe runtergehen und das ist so ein Kellergewölbe, wunderbar. Da hieß es immer früher, wenn du einmal im Cavern Club warst, hast du danach eine Woche lang danach gerochen, weil hier das halt alles eng und stickig war und so, aber es war ein super Live-Club. Und die haben dann auch zuvor schon in Hamburg haben sie mit Tony Sheridan und Bert Kempfert, berühmter Komponist der Zeit, haben sie eine Platte aufgenommen, My Bonnie. Und irgendjemand ist in Liverpool beim Cavern Club und ist dann in das beste Musikgeschäft in Liverpool gegangen, zu NEMS Enterprises, und hat den Chef da gefragt, hast du eine Platte von diesen Beatles da? Die haben eine Platte aufgenommen. Und da hat er gesagt, nee, weiß ich nicht. Und dann hat er gesagt, na, aber die spielen immer im Cavern Club, schau dir die mal an. Und der Brian Epstein, der Typ da aus Liverpool, der diesen Plattenladen hatte, der ist da runtergegangen in den Cavern Club, war so ein ganz reicher Typ und ist da runtergegangen und der war schwul. Und der ist da runtergegangen und hat sich sofort in den John Lennon verliebt und hat dann nach ein, zwei Mal, als er die Band gesehen hat, denen ein Angebot gemacht, ich würde gern euer Manager sein. Und dadurch, das ist auch ein Zufall, ja, haben die es geschafft, mit dem Kerl, der wirklich wahnsinnig alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, irgendwann einen Plattenvertrag zu bekommen. Also sie haben lange gebraucht und es hat auch lange gedauert und viele Plattenfirmen haben die abgelehnt, aber es gab dann irgendwann eine Plattenfirma, die gesagt hat, okay, wir versuchen es mal und wir versuchen es, wir haben da so einen Produzenten, der hat gerade ein bisschen Zeit und mit dem können wir da was aufnehmen. Und das war auch wieder ein Glücksfall, weil das einer war, der eigentlich mit Rock'n'Roll nichts zu tun hatte, aber der eben versucht hat, so ein bisschen andere Wege zu gehen, das war der George Martin. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, dann kam irgendwann die erste Platte, Please Please Me, und der erste Song auf der ersten Platte, Please Please Me, ist I Saw Her Standing There, und das ist auch ein Song von Paul McCartney und der gibt im Prinzip alles vor, was die Beatles am Anfang gemacht haben. I Saw Her Standing There, und er zählt rein. Paul McCartney, super.
1, 2, 3, 4!
Weltklasse.
Well, she was just 17, you know. Looked at me and I
Ja, für mich nach wie vor eines der allerbesten Beatles-Lieder und das erste auf der ersten offiziellen Scheibe Please Please Me ist eben das I Saw Her Standing There. Und ich glaube, das gibt schon ein bisschen alles vor, was den Paul McCartney ausmacht. Der, sagen wir mal, der war in der Band, der die schönsten Melodien gemacht hat. Jetzt kann man immer sagen, dass der John Lennon mehr so der Rocker war, der ein bisschen die härtere Gangart geliebt hat, der die straighten Rock-Songs gemacht hat, wobei das natürlich auch nicht stimmt. Er hat also ganz, ganz zarte Liebeslieder gemacht und so. Und der Paul McCartney hat melodisch viel ausgefeiltere Sachen gemacht. Ja, das war vielleicht auch manchmal ein bisschen übertrieben und es war auch so, dass manche Leute das dann auch gar nicht so gern mochten. Wunderbar ist natürlich auch alles, was die beiden miteinander gemacht haben. Deswegen gibt es ja dieses Label Lennon-McCartney, wobei es bei den wenigsten Liedern so war, dass wirklich beide miteinander die geschrieben haben. Es gibt ein paar, die wunderbar sind, die sie miteinander geschrieben haben. Es kam dann auch irgendwann so weit, dass die gesagt haben, die haben dann eine Formel schon drauf gehabt, wo man gesagt hat, ja, okay, das wird ein Hit. Ja, also irgendwann hat wohl der Paul McCartney wohl zum John Lennon mal gesagt, ja, komm, lass uns wieder mal ein Swimmingpool verdienen mit dem nächsten Song oder so. Das haben die dann schon irgendwann gewusst. Ja, also die haben dann diesen Flow gehabt. Die haben gewusst, wie man gute Songs schreibt. Aber trotzdem gibt's, kann man raushören, nicht nur von den Sängern her. Also meistens war es schon so, wenn der Paul McCartney einen Song geschrieben hat, hat er den gesungen. Und wenn der John Lennon einen Song geschrieben hat, hat der John Lennon den gesungen. Beim George Harrison natürlich genauso, das ist klar, aber trotzdem war es nicht nur so. Ja, aber ich beschränke mich jetzt mal hauptsächlich auf die Songs, die der Paul McCartney gemacht hat bei den Beatles und ich will es natürlich auch relativ kurz halten, weil es soll ja ein Überblick über das ganze Schaffen sein, was eigentlich unmöglich ist in so einer Stunde, aber ist egal. Jetzt kommt der nächste Song, den ich deswegen mag, weil der auch zeigt, was der Paul McCartney instrumental auch drauf hat. Und zwar ist der Song All My Loving. Das ist ein ganz schöner, einfacher Liebessong. Aber wenn man sich mal ganz genau anhört, wie da zum Beispiel der Bass, den er gespielt hat. Also jeder weiß, glaube ich, wenn man so Bilder von Paul McCartney, die kennt man ja, der hat diesen Höfner Violinbass, dieses kleine Ding, der eigentlich gar nicht wie so eine normale Bassgitarre ausschaut. Der spielt den als Linkshänder. Paul McCartney ist Linkshänder. Und was der gemacht hat, er hat immer Melodien auf dem Bass gespielt. Und jetzt, wenn man dieses Lied hört, All My Loving, das geht los, Close Your Eyes and I Kiss You und so weiter und die Stimme geht eigentlich immer hoch. Und was der Bass macht, macht genau das Gegenteil davon, der geht nämlich nach unten. Und das komplementiert den Song wahnsinnig. Und jetzt kann ich euch mal einen kleinen Buchtipp geben. Der Paul McCartney hat letztes Jahr ein ganz tolles Ding rausgebracht. Und zwar heißt es The Lyrics. Er wurde lange gefragt, ob er irgendwann einmal eine Autobiografie schreiben möchte und ist dann nie dazugekommen. Und was er gemacht hat, er hat 150 seiner Songs, zu denen hat er Geschichten erzählt. Und die erzählen wiederum so ein bisschen die Geschichte seines Lebens. Und da bei diesem Song All My Loving, das sagt er ganz bescheiden, und das muss man auch sagen, weil das zeichnet ihn schon auch aus, dass er, glaube ich, immer recht auf dem Boden geblieben ist, dass er eigentlich das Schönste an dem Song findet, wie der John Lennon da die Gitarre spielt. Aber ich glaube, dass das Beste an dem Song ist, wie der Paul McCartney da den Bass spielt. Ist vollkommen egal, es ist einfach ein wunderbares Lied. All My Loving, The Beatles.
Your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you.
Der Bass wird dumm, 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 dumm. Der geht dann nach unten, ja. Das ist wunderbar.
And then while I'm away, I'll ride home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true.
Ja, und so weiter. Kommt ein ganz schönes Gitarren-Solo. Ich will es nur kurz anspielen, die Songs kennt ihr eh alle. All My Loving, ja, das zeichnet es so ein bisschen aus. Also diese melodiöse Art, Bass zu spielen und die Songs zu begleiten und natürlich diese wunderbare Stimme von Paul McCartney. Und deswegen habe ich, glaube ich, das erzählt von der Zeit in Hamburg, die wunderbare Art, wie die miteinander singen konnten. Und das, glaube ich, haben sie geschult in der Zeit, wo sie jeden Abend 8 Stunden Musik machen mussten, um sich da den Lebensunterhalt zu verdienen. Das muss die geprägt haben und das erzählt der Paul McCartney auch immer noch, dass das, also ne, wenn die keinen Bock mehr hatten, dann hat irgendwann der Manager von dem Club in Hamburg gesagt, mach Show, sagt er, hat er immer gesagt. Die haben danach irgendwann haben sie natürlich, die haben dann Drogen genommen, um sich irgendwie fit zu halten und was weiß ich. Dann haben sie einen Backstage-Bereich haben sie angezündet und dann wurden sie verhaftet und was weiß ich, das war da alles. Gut, aber jetzt sind wir schon in der Zeit, wo die ganz groß waren bei All My Loving. Da sind sie dann auch nach Amerika gegangen und Paul McCartney sagt auch selber, dieser riesen Hype um die Beatles, der kam vielleicht auch deswegen, weil im Jahr 1963 der John F. Kennedy ermordet wurde und weil das Land ziemlich am Boden war, emotional am Boden war und dann haben die irgendwas gebraucht, was sie wieder ein bisschen aufgerichtet hat und dann ist wirklich kurze Zeit danach, also das Album With the Beatles, auf dem All My Loving drauf ist, ist tatsächlich an dem Tag erschienen, an dem der John F. Kennedy ermordet wurde. Und dann sind die da hingekommen und das war irgendwie so ein bisschen Aufbruchstimmung in Amerika und das, genau das hat, haben sie da wohl richtig erwischt. Das ist ein Zufall. Also vieles in dieser Band, was so toll funktioniert hat, basiert auf Zufall. Ja, der Manager, der sich in John Lennon verliebt, die Tatsache, dass die da in Hamburg unterwegs sind und dann irgendjemand nach der Platte fragt und so weiter, all das. Egal. Nächster Song. Auch einer der ganz schönen, der weniger bekannt ist, aber auch das wieder zeigt, wie schön der Paul McCartney Melodien schreiben konnte. Von dem Album A Hard Day's Night, da haben sie dann den ersten Film dazu gedreht. Sie waren zu der Zeit die größte Band überhaupt, die hatten in den amerikanischen Charts die ersten 5 Plätze. Einmal waren Beatles-Songs. Das ist unglaublich. Also ist, wenn man sich jetzt vorstellen würde, dass, oh Gott, jetzt fällt mir leider nur Ed Sheeran ein oder Adele, wenn die die ersten 5 Plätze der Charts hätten, sowas gibt es nicht, ja, und gab es wirklich nur einmal, wird es auch nie wieder geben. In der Zeit haben sie nichts falsch machen können, ja, und da finde ich jetzt einen Song, der mir auch ganz toll gefällt aus der Zeit, ist Things We Said Today.
You say you will love me if I have to go. You'll be thinking of me, somehow I will know. Someday when I'm lonely, wishing you weren't so far away, then I will remember things we said today. You say you'll be mine, girl, till the end of time. These days such a kind girl seems so hard to find. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember.
Things We Said Today, wunderbarer Song, der auch so wieder ein bisschen das zeigt, wie schön der Paul McCartney Melodien machen konnte. Aber was er halt auch konnte, er hatte diese Stimme und deswegen mag ich die Stimme auch so gern, der kann diese ganz zarten Töne singen. Er kann aber auch klingen wie ein richtiger Rocker. Ja, und das merkt man auch im nächsten Song, deswegen auch ganz kurz gleich. Der nächste war kein Hit, ja, aber der war einer der großen Live-Favoriten der Beatles und das ist I'm Down. Und da klingt er original, finde ich, wie Little Richard. I'm Down.
And I can't see. You can't cry 'cause you're laughing at me. I'm down,
down, I'm really down.
When you know I'm down, man buys ring, woman throws it away. Same old every day I'm down.
I'm really down.
Ja, in der Zeit haben die Beatles alle Rekorde gebrochen, die es zu brechen gab. Die waren die erste Band, die in einem Stadion gespielt haben, in Shea Stadium in New York. Die haben nichts falsch machen können. Ja. Aber es war natürlich auch eine Knochenarbeit. Ja. Die sind also wirklich, die haben jedes Jahr ein paar Alben rausgebracht. Die waren auf der ganzen Welt auf Tour. Alle, überall wo sie waren, sind die Leute ausgeflippt. Das muss wahnsinnig stressig auch gewesen sein. Und was sie wohl am meisten genervt hat, also zum Beispiel auch in dem Stadion, wenn die da gespielt haben, die haben gewusst, kein Mensch hört die wirklich. Ja, die Anlagen waren viel zu schlecht. Die Mädels haben gekreischt ohne Ende. Es war wohl eine Quälerei. Und das hat die auch geprägt, weil sie irgendwann gesagt haben, das geht nicht mehr lang so weiter. Aber trotzdem haben sie den Erfolg natürlich mitgenommen, so gut wie es ging. Natürlich war jedes Album Platz 1 und jedes Single war Platz 1. Und wie gesagt, die konnten eigentlich gar nichts falsch machen. Und irgendwann schläft der Paul McCartney und wacht früh auf und hat eine Melodie im Kopf und denkt sich, das ist so wunderbar, dieses Lied, das kann unmöglich von mir sein. Ja? Und dann geht er zur Band hin und fragt die, habt ihr diese Melodie schon mal gehört? Und singt denen diese Melodie vor. Und der Song hat natürlich für ihn keinen Titel und keine Texte bis jetzt. Und er kommt auf Scrambled Eggs, auf Rührei. Ja? Und er singt ihnen irgendwann das Ding vor und sagt, Scrambled Eggs, oh my baby, how I love your legs. Und die anderen sagen, nee, noch nie gehört die Melodie, aber die ist gut, die ist richtig gut. Und das wird wahrscheinlich der größte Hit, den man mit Paul McCartney verbindet. Das ist nämlich Yesterday. Ja, und er träumt wahrscheinlich auch von seiner Mutter, die natürlich auch eine riesen Figur in seinem Leben war, die er verloren hat. Und es gibt einige Songs, die eben mit seiner Mutter zu tun haben, Let It Be zum Beispiel und spätere auch noch. Und bei John Lennon genauso, der hat ja dann ganz viele Songs über seine Mutter geschrieben. Aber dieser Traum, das ist ja bei ganz wenig Leuten dokumentiert, aber dieser Traum hat dazu geführt, dass der Paul McCartney einen der allergrößten Evergreens, so kann man es ja sagen, aller Zeiten geschrieben hat. Das Lied ist so oft aufgenommen worden wie ganz wenig andere, aber ich habe mich jetzt heute auch wieder mit dem Christoph unterhalten, der immer mal die Rätselfragen beantwortet, auch diesmal die Rätselfrage beantwortet hat, der auch großer Paul McCartney-Fan ist. Es gibt eigentlich wenig Coverversionen von Paul McCartney-Songs. Jetzt habe ich letztes Jahr mal ein Bob Dylan-Special gemacht und da kann man sagen, dass diese Coverversionen von Dylan-Songs oft so gut sind, dass man sagt, die sind fast besser als das, was der Bob Dylan selber gemacht hat. Bei den Paul McCartney-Songs und bei den Beatles-Songs ist es eher anders. Und da muss man sagen, das ist so gut gemacht und so gut produziert. Das liegt natürlich auch an diesem George Martin, der wirklich alles getan hat, um alles aus den Songs rauszuholen. Und der auch gesagt hat, ihr müsst mal was probieren. Ja? Ihr müsst mal weggehen nur von der E-Gitarre und von der klassischen Bandbesetzung. Ihr müsst mal was anders machen. Und dann hat eben der George Martin gesagt, hey, dieser Song mit dieser unsterblichen Melodie, da machen wir was mit einem Streichquartett. Und das kam dann dabei raus, nämlich Yesterday, Scrambled Eggs.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe. Yesterday, suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know.
100.000 Mal gehört und trotzdem ist es einfach unschlagbar, nicht kaputt zu kriegen, einfach wunderbar. Ja? Yesterday. Und das war so, sagen wir mal, der Anfang dieser Experimentierphase, wo die dann gesagt haben, nee, das live machen, das macht keinen Spaß mehr. Wir wollen irgendwann das Studio nutzen. Und das war vor allem Paul McCartneys Ding, zu sagen, ich möchte das Studio als zusätzliches Instrument, als zusätzliches technisches Gerät für uns nutzen und sagen, wir wollen ausprobieren, was irgendwie geht, was aus Musik alles rauszuholen ist. Und dann wurden die Songs auch irgendwann so komplex, dass sie gesagt haben, nee, das kann man überhaupt nicht mehr live vorspielen. Ja? Trotzdem sollten es nach wie vor Rocksongs sein. Und jetzt nur noch so ein paar kurze Einspieler in der Zeit. Also Yesterday ist vom Album Help, und Help war dann der zweite Film. Und der zweite Film, das war, gut, die Filme, die sind jetzt überschaubar gut, ja. Aber auch das war natürlich ein Kinoschlager und die Leute haben es gekauft wie wild. Und Help, von Help denke ich, das ist die Platte, die, sagen wir mal, am amerikanischsten klingt von den Beatles. Und das war auch dann das, wo es dann wegging von den reinen Liebesliedern. Liedern, ja. Bis dorthin haben sie eigentlich nur Liebeslieder geschrieben. Und dann kommt eben so Zeug, wo es ein bisschen experimenteller wird, wo man ein bisschen über Kunst, über Literatur reflektiert, aber trotzdem noch Rocksongs drüber macht. Und das ist zum Beispiel eine davon, Paperback Writer. Das sind alles reine Paul McCartney Songs jetzt. Paperback Writer. Geil. Hammer ist, dieses Gitarrenriff ist Wahnsinn und das spielt der Paul McCartney da auf einer Gitarre. Also er hat natürlich nicht nur Bass gespielt, sondern der hat da auch einen Haufen Gitarre gespielt bei den Beatles. Und über diese Gitarre, die er wahnsinnig liebt, weil die so einen guten Sound macht und so ein Feedback herbringt, da hat er dann später vor 6, 7 Jahren einen Song gemacht. Er hat einen Song über diese Gitarre gemacht, über die Epiphone-Gitarre. Ja, Paperback Writer, das ist eben, sagen wir mal, so ein bisschen der Wendepunkt. Ja, dann kam das Album Rubber Soul raus, wo Drive My Car drauf ist, wo Norwegian Wood drauf ist, wo der George Harrison dann mit der Sitar experimentiert hat. Dann haben die, wie gesagt, das Studio benutzt als zusätzliches, als Spielwiese, ja, aus der man nicht nur Songs rausholt, sondern aus dem man die Songs irgendwie verbessert, indem man denen ein neues Gewand gibt, indem man die vielleicht auch mal klassische Instrumente mit einbaut und so weiter. Ja. Und dann kamen die ganz großen Alben, also erfolgreich waren die alle gleich ungefähr. Ja. Das war alles Nummer 1 und hat sich alles millionenfach verkauft. Aber dann kamen diese Alben raus, bei denen man heute noch sagt, die sind einfach für die Ewigkeiten. Das ist Rubber Soul, Revolver, das ist ganz berühmte Schwarz-Weiß-Cover und natürlich Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Das kann man sich nicht vorstellen, aber das wurde alles innerhalb eines Jahres, wurden diese drei Alben rausgebracht, ja, wo man heute noch sagt, es ist Standard, es sind die besten Alben, mit besten Alben überhaupt. Ja. Das ist ja immer schwierig. Aber Paul McCartney, wofür auch immer ein bisschen kritisiert wird, aber er hat halt einfach diese wunderschönen Liebeslieder, Love Songs, Melodien gemacht. Und eins exemplarisch davon ist das hier, Here, There and Everywhere vom Revolver Album. To lead a better life,
need my love to be here. Here, making each day of the year, changing my life with a wave of her hand. Nobody can deny that there's something there. There, running doesn't know he's there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere, knowing that love is to share.
Ja, und das ist, glaube ich, auch sowas, wo man dann sagt, ach, so früher vor allem war mir das so ein bisschen zu kitschig und da ist auch Yellow Submarine drauf auf der Platte und so. Und dann, sagen wir mal, wenn man ein bisschen länger diese Sachen hört, merkt man eigentlich, wie unschlagbar gut die einfach sind und wie zeitlos die dann auch sind. Und deswegen sind dies die ganz großen Songs von Paul McCartney. Ja, und dann, wie gesagt, haben sie gesagt, so, es reicht jetzt. Wir machen keine Live-Auftritte mehr, sondern wir sind nur noch im Studio. Wir machen alles nur noch im Studio und dann nehmen wir uns auch Zeit und dann machen wir auch ein Album nicht in einer Woche oder in 2 Wochen oder irgend sowas, sondern wir nehmen uns auch mal ein halbes Jahr Zeit und wir holen uns mal Orchester, Kohle haben wir genug, ja, die Plattenfirma verdient sich dumm und dämlich an uns, wir nutzen das jetzt mal aus. Und dann kam eine super Idee, die sie leider nicht ganz verfolgt haben. Die haben dann irgendwann gesagt, ey Leute, wir machen jetzt mal Songs über unsere Heimatstadt, über Liverpool. Und das ist ganz schön. Den Song, den habe ich auch schon mal gespielt in dem Podcast. Aber der muss natürlich gespielt werden. Wenn man durch Liverpool durchfährt und wenn man mal auf den Spuren der Beatles unterwegs ist, dann fährt man durch die Penny Lane mit einem Bus. Und der Harry Harrison, der Vater von George Harrison, der war tatsächlich Busfahrer und der hat tatsächlich manchmal den Paul und den George über die Penny Lane zur Man Love Avenue gefahren, weil das ganz in der Nähe ist, wo der John Lennon eben gewohnt hat. Und wenn man sich das anschaut mit dem Kreisverkehr und wie es da ausschaut, das wird alles genau porträtiert in dem Song, den der Paul McCartney geschrieben hat. Also es gibt 2 Liverpool-Songs, der eine ist Penny Lane und der andere ist Strawberry Fields Forever. Und Strawberry Fields Forever ist Strawberry Fields ist ein Waisenhaus in Liverpool, über den hat John Lennon einen Song gemacht und über die Penny Lane hat der Paul McCartney den Song gemacht. Und da hören wir natürlich auch mal rein, Penny Lane. Penny Lane, dass euch das auch so ein bisschen zeigt, welche Bandbreite an Komposition der Paul McCartney drauf hat. Das kommt natürlich dann auch noch später, wenn die Zeit nach den Beatles so ein bisschen vorkommt. Das ist unglaublich. Ja, und dann kam das Album, von dem man sagt, es sei das Beste, was der Paul McCartney gemacht hat, nämlich Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, von dem ich ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig überzeugt bin, aber das war halt der Entstehungsprozess und die Zeit und das Cover und all das und dieses halbe Jahr und alles, was da drauf ist, was so wahnsinnig experimentell ist und trotzdem so massenkompatibel ist, dass sich das einfach eingeprägt hat als größtes Beatles-Album überhaupt. Ja? Und da möchte ich auch gar nichts dagegen sagen. Mag man so, es ist nicht my favorite. Ja? Ich mag es natürlich, so wie ich alle Beatles-Alben mag, aber es ist nicht mein Lieblingsalbum. Aber egal. Das ist am meisten von Paul McCartney geprägt und das fand auch der John Lennon nicht so toll, dass sich der Paul McCartney da so ein bisschen in den Vordergrund gespielt hat, sagen wir so. Wobei der Song, der Titelsong natürlich Wahnsinn ist. Deswegen kurz rein, ganz kurz. Sergeant Peppers. So, das ist natürlich hier so, das Publikum ist da, da ist eine fiktive Band spielt da und geht dann über in With a Little Help from My Friends. Aber das ist ein cooler Song. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Wunderbar, das Cover, glaube ich, kennt auch jeder. Und dann kam irgendwann das ganz Schlimme, die Verschwörungstheorie, Paul McCartney wäre gestorben. Und da gibt es mehrere Indizien. Ja? Also das Cover von Sergeant Pepper's schaut aus wie ein Grab. Wenn man auf dem weißen Album dann ein paar Sachen rückwärts spielt, dann hört man Nachrichten, in denen es darum geht, dass Paul McCartney tot ist. Und wenn man das Abbey Road Album sich anschaut, das Cover anschaut, wo die da über den Zebrastreifen laufen, dann hat der Paul McCartney das Barfuß und das ist in manchen Kulturen ein Zeichen dafür, dass man tot ist. Und auf dem VW Käfer, der da an der Seite steht, da ist ein 28 IF, ist das Kennzeichen und Paul McCartney wäre 28, wenn er noch leben würde, if und so weiter. Und das war natürlich vollkommener Blödsinn, aber die Leute sind da voll drauf eingestiegen. Na gut. Und dann kam das weiße Album, das Doppelalbum, wo eben alles drauf ist, was Musik irgendwie ausmacht. Und da ist dieser wunderschöne Song drauf, den der Paul McCartney gemacht hat, nämlich Blackbird. Und der ist so, der Christoph hat es gesagt, das ist so die Fingerübung für jeden, der irgendwann mal akustische, klassische Gitarre oder so Folk-Gitarre spielen will, der versucht das zu üben. Blackbird.
Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. These sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night.
Ist so ein bisschen angelehnt an Beethoven, ja, weil er den auch gern gehört hat. Er hat sowieso seinen Vater, der Trompeter war, hat er sich da beeinflussen lassen und der auch guter Musiker war. Gut. Ja, und jetzt kommen wir mal langsam zum Ende der Beatles, weil es gibt ja Paul McCartney nicht nur in der Zeit, es ist komischerweise 8 Jahre lang nur gewesen, aber es war halt die prägendste Zeit überhaupt und es gäbe so viel zu erzählen über Hey Jude, den Song, den dann der John Lennon auch mochte, weil die sich ja ein bisschen auseinandergelebt hatten und natürlich Let It Be, wo es dann um seine Mutter geht, Mother Mary, die heilige Maria und seine Mutter, aber auch all das, was davor kommt. Aber ich habe jetzt nur noch zwei kleine Sachen ausgesucht, bei denen ich denke, die zeigen erst auch mal so ein bisschen, wie schön Paul McCartney und John Lennon miteinander singen konnten. Jetzt mal bei dem einen Ding, nämlich Two of Us vom letzten herausgekommenen Album der Beatles von Let It Be. Das ist Wahnsinn, wie schön die das machen miteinander. Auch eine reine Paul McCartney-Komposition.
Someone's harder than me. You and me, Sunday driving, not arriving.
wunderbarer Song. Ja, es gibt keinen, der nicht wunderbar ist, aber gerade dieses Zusammenspiel von John Lennon und Paul McCartney ist natürlich wahnsinnig auf Tour was. Ja, und dann kommt das Ende. Ja, die haben sich auseinandergelebt, die haben Frauen kennengelernt, da komme ich jetzt auch gleich drauf. Also Paul McCartney war lange Zeit mit einem, das war so das Paar, ja, das Glamour-Paar überhaupt in England, das war Paul McCartney und Jane Asher. Jane Asher lebt noch, war eine Schauspielerin, ein wunderschönes Mädchen, und er schreibt auch in diesem Buch, das ich vorhin genannt habe, schreibt in höchsten Tönen von ihr. Er hat sie wirklich ganz toll gefunden, aber irgendwann ging es halt nicht mehr und hat nicht mehr funktioniert. Das war die Jane Asher, aber irgendwann hat er diese Linda Eastman kennengelernt und lieben gelernt, genauso wie John Lennon halt Yoko Ono kennengelernt hat. Und es ging dann irgendwann auseinander, und ich glaube, mit das Beste an den Beatles ist, dass das so kurz war und dass es irgendwann vorbei war, dass sie niemals was Schlechtes gemacht haben. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn die da noch 20, 30 Jahre weitergemacht hätten und irgendwann einfach das lahm geworden wäre. Ja, deswegen war es so am besten, 1970 aufzuhören. Und jetzt das letzte Ding, das ist auch Wahnsinn, hat mir der Christoph jetzt nochmal erzählt, das geht los mit dem Schlagzeug-Solo, das der Ringo nicht spielen wollte, weil der nicht gern Schlagzeug-Soli gespielt hat. Und dann sind da drei Gitarren-Soli drin, die eigentlich keiner von denen spielen wollte, aber es zeigt nochmal, dass alle einfach wahnsinnige Musiker sind, und der Song passt gut zum Ende von den Beatles, weil der heißt The End. Saugeil. Alle ihr Solo und dann war es aber auch schon vorbei. Das ist komischerweise das letzte Album, das sie eingespielt haben, aber nicht das letzte, das rausgekommen war, aber da war es dann einfach so, dass es nicht mehr ging und dass die, also offiziell hat Paul McCartney die Beatles beendet, zu Grabe getragen, aber es war einfach vorbei, und die waren, glaube ich, alle recht froh eigentlich. Und was hat der Paul McCartney gemacht? Er hat diese Linda Eastman, eine Fotografin, kennengelernt und hat die dann irgendwann geheiratet und hat die auch wahnsinnig geliebt. Das war wirklich die Liebe seines Lebens. Mit der war er ganz lange verheiratet, und das heißt auch, dass die beiden, seitdem sie sich kennengelernt haben, kein einziges Mal nicht beieinander zusammen geschlafen haben, ja, also miteinander zusammen waren, ja, keine einzige Nacht. Die waren vollkommen unzertrennlich bis zu ihrem tragischen Tod. Und das Schlimme ist leider auch, dass genau wie seine Mutter ist Linda McCartney an Brustkrebs gestorben 1998. Also die waren ungefähr 30 Jahre lang vollkommen unzertrennlich, und das war wohl ganz anschneidend, was aber McCartney nie gemacht hat. Der hat dann nie viel drüber erzählt. Er hat wohl irgendwann einmal, hat er gesagt, er hat wirklich ein Jahr lang geheult, jeden Tag nach dem Tod seiner Frau, aber er hat das nie breit getreten irgendwie. Ja, aber gut, mit der Linda McCartney zusammen hat er sich zurückgezogen. Er war erst mal, das ist klar, Riesenhype um diese Band, um die Beatles, was da alles passiert ist, und haben aufgehört mit einem Konzert auf dem Studio-Gelände da, ja, die Leute waren natürlich auch traurig, und jeder hat gefragt, wann spielen wir wieder mal miteinander, was er gemacht hat. Er hat sich mit seiner Frau eine Farm gekauft in Schottland, und die haben Kinder gezeugt und haben dann auf dieser Farm gelebt. Und da hat er dann irgendwann wieder einfach selber Musik gemacht, auch ganz allein. Und hat natürlich weiterhin Songs gemacht, viele über die Linda auch. Und ich will euch bloß mal reinhören lassen in einen, der eigentlich schon in der Beatles-Zeit komponiert wurde, aber wunderbar ist, Another Day über Linda McCartney. Schön.
Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her ring. The office where the papers grow, she takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day.
Gibt es da mehrere Songs über die Linda und man sieht auch das Albumcover, wie er da dort steht, vor seiner Farm und gerade so einen Schafsbock in der, an den Hörnern hält. Und dann ging das los, was tatsächlich heute im Rap vollkommen normal ist, nämlich es gab Diss-Tracks. Ja? Also der Paul McCartney hat in dem Song Too Many People über John Lennon hergezogen und der John Lennon hat in How Do You Sleep über Paul McCartney hergezogen. Und die haben da praktisch ihre, sagen wir mal, all das, was die früher an Zuneigung hatten, das dann ins Gegenteil sich gekehrt hat, das haben sie dann über Songs gegenseitig ausgetragen, haben auch ganz lange Zeit gar nichts mit miteinander gesprochen waren, aber dann auch eine Zeit lang wieder so weit, dass sie so gut wieder befreundet waren, dass sie sich überlegt haben, wieder miteinander Musik zu machen. Dazu kam es leider nicht. Aber da komme ich auch später noch drauf. Gut, nur das. Also Songs über die Linda. Und die Linda muss also wirklich, die hat ihn dazu gebracht, auch Vegetarier zu sein. Die muss eine wahnsinnig tolle Köchin gewesen sein. Also jeder, der mit Paul McCartney Musik gemacht hat, in der Zeit, als die Linda McCartney gelebt hat, hat gesagt, Wahnsinn, die hat uns bekocht, das war toll. Und sie war eine Weltklasse-Fotografin. Also wenn man jetzt diese Bildbände anschaut oder auch das Buch, da, von dem ich jetzt vorhin gesprochen habe, die Bilder, die da drauf sind, das ist spitze, ja, ist ganz toll. Und die haben da eben auf dieser Farm gelebt und haben die Kinder großgezogen. Und zwischendrin hat er immer mal Musik gemacht. Und ich spiele jetzt auch da zwei Sachen ein. Und zwar gibt es verschiedene Alben von McCartney, die nur McCartney heißen. Und zwar ist es McCartney 1, McCartney 2 und McCartney 3. Das McCartney 3 Album ist vor 2 Jahren rausgekommen. Und das Besondere an diesen Alben ist, dass er alles komplett selbst eingespielt hat. Nichts anderes. Da ist niemand anders drauf als Paul McCartney. Also er spielt jedes einzelne Instrument. Und da spiele ich jetzt mal 2 Songs ganz kurz draus. Der eine heißt Junk. Der kommt auch noch aus der Zeit von den Beatles. Und das ist auch eine wunderbare Melodie. Reinhören.
Guns, handlebars, bicycles for two, broken hearted jubilee, parachutes, army boots, sleeping bags for two, sentimental jazz. Bye, bye, says the sign in the shop window. Why says the joke in the yard.
Wunderbare Melodie, Junk. Ja, und dann kommt der Song, von dem viele Leute sagen, auch der Christoph, das sei der beste Song, den Paul McCartney nach den Beatles gemacht hat, und das ist Maybe I'm Amazed. Und ja, da kann man wahrscheinlich wenig dagegen sagen. Ich finde es ein bisschen schwierig. Ich finde es ganz schwierig zu sagen, das ist der beste Paul McCartney Song, weil die Bandbreite von dem einfach so groß ist und es so viel wahnsinnig gute Songs gibt, dass man das einfach, man muss es stehen lassen, ja. Aber es spricht schon viel dafür, dass das wirklich einer der allerbesten von ihm ist. Maybe I'm Amazed, weil das so ein bisschen alles hat, was einen guten Song ausmacht.
Thank you.
wunderbarer Song, wirklich wunderbarer Song, ganz toll gemacht, ganz toll produziert auch, und das kann man, glaube ich, immer sagen. Also er hat sich immer wahnsinnig viel Mühe gegeben, dass die Produktion passt, hat auch viel noch mit George Martin dann später gearbeitet, das werde ich auch noch sagen. Ja, was hat er dann gemacht? Dann hat er Band gegründet. Die Linda war immer dabei, die konnte auch ganz gut Keyboard spielen. Die war auch bei jeder Tour dabei, und der hat tatsächlich diese Band gegründet, Wings, und was die gemacht haben, obwohl er dieser Superstar war, die haben sich echt teilweise haben die sich angeboten auf irgendwelchen Unis und haben gefragt, hey, können wir mit unserer Band da spielen? Und da haben die gesagt, natürlich könnt ihr mit eurer Band da spielen. Und dann sind die getourt, ja, um die ganze Welt, und haben so ein klassisches Rockstar-Leben gehabt. Ja. Der Paul McCartney hat immer die Familie dabei gehabt, die Linda war dabei, die Kinder waren dabei, die sind da groß geworden mit dabei, und er wollte einfach wieder so Bandgefühl haben und hat dann mit ein paar Typen zusammen, die haben teilweise auf Schiffen, ja, auf Kreuzfahrtschiffen, auf einem Schiff haben die aufgenommen, dann haben die natürlich auch experimentiert, was im Studio alles geht, das haben die alles gemacht, aber was sie vor allem gemacht haben, waren einfach klassische Rocksongs. Und da spiele ich mal einen exemplarisch von dieser Zeit, und der heißt Getting Closer, und die Band hieß Wings.
Say you don't love him, my salamander. Why do you need him? Oh no, don't answer. Oh no, I'm getting closer.
Das ist klassischer 70s Rock Sound, da gibt es mehrere Sachen. Junior's Farm spielt er immer noch, klingt wie Steve Miller, ist richtig cool. Ja, und dann hat er das Angebot bekommen, einen James Bond Song zu schreiben, und das kann ich jetzt behaupten, also ich bin jetzt kein so wahnsinnig großer James Bond Fan, aber ich glaube, das ist der beste Bond Song, den es je gab. Und als Auftragsarbeit hat er dieses Ding da rausgehauen, wurde irgendwann gecovert von Guns N' Roses, aber das ist eine tolle Komposition, da merkt man eben, was der auch, sagen wir mal, was dieses Durchstrukturieren und diese verschiedenen Parts von Songs aneinanderreihen ausmacht, das ist auf dem Song drauf, und der Song heißt Live and Let Die.
When you were young, to say
und so weiter. Ja, weil ich kann den ganzen Song ja nicht ganz spielen, weil wir so viel vorhaben heute, aber das ist eben Wahnsinn. Es ist also wirklich alles drin, was einen Song ausmacht, in diesem Song Live and Let Die, passend zum James Bond Film. Ja, also das waren so die 70er Jahre, dann kamen die 80er und sagen wir mal so, in Deutschland war der Paul McCartney dann nicht mehr groß am Start. Also man hat ihn nicht wahrgenommen, aber ich bin dann auf ihn aufmerksam geworden mit einem Song, der vollkommen außergewöhnlich ist, weil er wie ein schottisches Traditional klingt. Ja. Aber das war gerade in Deutschland ein riesen Hit. Und das ist der Song Mull of Kintyre. Und der hat natürlich auch damit zu tun, dass der Paul McCartney das geliebt hat, in Schottland auf dieser Farm zu leben und da abgeschieden zu sein. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Er ist einer der bekanntesten Menschen auf der Welt. Und das sagt er auch in seinem Buch, schreibt er das auch. Er hat ein sehr charakteristisches Gesicht. Also sein Gesicht, das erkennt man. Ja, schon immer. Ja, das ist ein außergewöhnliches, ich will jetzt nicht sagen, dass es besonders schönes oder was weiß ich Gesicht ist, aber es ist eins, das man erkennt. Und überall auf der Welt wird er erkannt. Und das ist auch was er nicht so unbedingt mag. Also er mag es, wenn er mit Leuten, jeder erkennt ihn, aber er mag, wenn Leute ganz normal mit ihm umgehen und mit ihm dann über ganz normal irgendwas reden. Ja, also er hat mal Leute beim Angeln kennengelernt und dann redet er mit denen über das Angeln und was man am besten für einen Köder nimmt und so weiter. Was er nicht mag, ist, wenn die Leute auf ihn zugehen und sagen, ey, können wir mal ein Bild machen und wie war es bei den Beatles oder so. Da hat er wohl keinen Bock drauf, das kann man aber auch verstehen. Ja, egal. Jetzt macht er den Song über Schottland, über das Mull of Kintyre, über diese Gegend. Und das war ein Riesenhit in Deutschland.
Mull of Kintyre, only strolling in from the sea. My desire is on. And much have I seen, dark distant mountains with valleys of green, past painted deserts, the sun sets on fire as he carries me home to the Mull of Kintyre.
Ja, und irgendwann kommt so ein Dudelsack-Formation damit dazu und spielt damit. Und das war eben ein Riesenhit. Ja, und dann kommen die 80er und was passiert? John Lennon wird ermordet. Und das war sicherlich einschneidend für Paul McCartney. Also die waren schon Brüder im Geiste. Und auch wenn sie eine Zeit hatten, wo sie sich dann nicht mehr verstanden haben, haben die sich wahnsinnig geschätzt. Der John Lennon sagt irgendwann in einem Interview, er hat in seinem Leben zwei große Künstler kennengelernt. Der eine war Paul McCartney, der andere war Yoko Ono. Und das war wohl das, was die beiden verbunden hat. Er hat gemerkt, dass das große Künstler einfach Leute, die was erschaffen konnten, waren. Ja? Und John Lennon ist ermordet worden. Das war natürlich auch schwierig für Paul McCartney, weil natürlich, wenn man so bekannt ist, dann hat man auch Angst, dass das irgend so ein Wahnsinniger, und so war es ja bei John Lennon, irgendein Wahnsinniger irgendwann mal auf einen losgeht und da abdrückt. Und Paul McCartney hat ein bisschen gebraucht. John Lennon ist 1980 gestorben und ein Jahr später hat er ein Album gemacht, das ich dann doch finde, wahrscheinlich das Stärkste ist, das er gemacht hat. Und das Album heißt Tug of War. Und was er da gemacht hat, auf Deutsch heißt es Tauziehen, Tug of War. Er hat sich wieder den George Martin ins Boot geholt, der auch das Live and Let Die vorhin produziert hat. Und er hat mit ihm aufgenommen auf den in der Karibik, auf der Insel Montserrat. Und zwar hat George Martin da ein Studio eingerichtet. Das ist natürlich toll, wenn man da in der Karibik aufnehmen kann. Und da haben die ja ein relativ gelöster Atmosphäre Atmosphäre da diese Songs aufgenommen. Unter anderem ist da drauf Ebony and Ivory zusammen mit Stevie Wonder, und es gibt auch lustige Anekdoten. Er sagt hier, der Stevie Wonder ist zwar ein super Typ, aber mit Pünktlichkeit und Zeiten hat er es nicht so, und das heißt jetzt nicht, dass der irgendwie eine Viertelstunde zu spät kam oder so, sondern dass der einmal Tage zu spät kam oder Wochen zu spät kam, und aber trotzdem haben die wohl eine gute Zeit im Studio gehabt. Und auf dem Album ist ein Song drauf, in dem Paul McCartney dem John Lennon ein Denkmal setzt. Ja, und das haben alle Beatles, alle anderen Ex-Beatles gemacht. Der George Harrison hat einen Song über John Lennon gemacht. Der Ringo hat was über ihn oder hat zusammen mit anderen oder war immer beteiligt an solchen Songs. Und der Paul McCartney hat ein ganz persönliches Lied über John Lennon gemacht. Tatsächlich dann auch mit der Zeile I love you. Ja, das ist, das hört sich vielleicht, wie ich sagen, ein bisschen komisch an, aber dass man tatsächlich sagt, dass man einen Freund liebt. Und Liebe natürlich, das ist echt klar, das hat überhaupt nichts Sexuelles oder irgend sowas. Es ist einfach diese Freundschaftsliebe, die die beiden miteinander verbunden hat. Und auch da kommt es so vor, du hättest wahrscheinlich so ein bisschen auch mal drüber gelacht, über was ich da jetzt alles erzähle und so. Und wir waren, manche sagen vielleicht, wir waren verschieden, aber wir waren doch so eine Einheit, wir zwei miteinander, und es ist wahnsinnig schade, und wenn du hier wärst, dann würdest du mich jetzt da verstehen und wir würden zusammensitzen, und das ist ein wunderschönes Lied, und wenn der Paul McCartney das live spielt, spielt er immer live und sagt dann auch ein bisschen was über den John Lennon, genauso wie er was über den George Harrison immer sagt in seinen Live-Konzerten. Das ist ein ganz bewegender Moment jedes Mal, und deswegen jetzt dieser Song Here Today vom Tug of War Album von Paul McCartney.
And if I said I really knew you well, what would your answer be? If you were here today, ooh, here today. Well, knowing you, probably laugh and say that we were worlds apart. If you were here today, ooh, here today. But as for me, I still remember how it was before, and I am the time we met.
What about the time?
Well, I suppose that you could say that we were playing hard to get. Didn't understand the thing, but we could always sing.
Ja, wunderbar, natürlich auch wieder hier typisch bisschen George Martin. Hier mit den Streichern im Hintergrund und so, und das ist natürlich, das ist schon absichtlich so instrumentiert und so, und das ist ein wunderbarer Song, und das auch mal zu sagen, ja Mensch, du fehlst einfach, du bist nicht mehr da, und das ist wahnsinnig schade, ja, toll. Ja, jetzt machen wir ein bisschen einen Sprung. Es gab natürlich dann 80er-Songs, und dann hat er immer experimentiert. Er hat elektronische Sachen gemacht, er hat mit der Linda viele Sachen ausprobiert. Dann hat er so klassische Rocker-Alben gemacht. Er hat dann den Elvis Costello gehabt und hat mit dem produziert und hat dann Flowers in the Dirt gemacht, das Album mit My Brave Face drauf. Und dann hat er Off the Ground gemacht, das Album. Da können wir mal kurz reinhören in den Titel. Song Off the Ground, da ist Hope of Deliverance drauf, also das waren alles große Hits, und ich sag, also das muss ich dann schon sagen, wenn man jetzt John Lennon und Paul McCartney vergleicht, bei den Beatles weiß ich nicht, wer da der größere Komponist war, aber danach, nach den Beatles, ist für mich Paul McCartney definitiv der bessere. Ja, weil die Songs, die von John Lennon toll sind, die kann man doch eher an einer Hand abzählen, und das ist bei Paul McCartney ganz anders. Jetzt abgesehen natürlich von der Zeit, das ist klar, ja. Also John Lennon hatte nur 10 Jahre, weil er dann gestorben ist, aber die Qualität und die Bandbreite von Paul McCartney ist einfach größer gewesen. Das muss man sagen. So, hören wir mal kurz rein in Off the Ground. typische 90er-Produktion dann, ne? Schöner Song, Hope of Deliverance, ist mir ein bisschen zu abgelutscht, deswegen habe ich jetzt mal den da genommen in einer Reihe von großen Songs. Ja, und dann ist seine Frau an Krebs erkrankt und das hat ihn natürlich schwer mitgenommen. Er hat aber dann ein Jahr bevor sie gestorben ist noch ein Album gemacht, das hieß Flaming Pie, und da hat er einen Song, von dem ich glaube, der hat schon erahnen lassen, dass das passieren wird, dass die Linda sterben wird. 1998 ist es dann soweit gewesen und ein Jahr zuvor hat er den Song rausgebracht, Calico Skies, ein schönes Liebeslied, das er auch nach wie vor sehr gerne live spielt. Was übrigens wahnsinnig ist, dass der Typ mit 80 Jahren, ich schaue immer bloß die Setlist an, ich habe ihn einmal live gesehen und ich denke auch, ich werde es dabei belassen, den einmal live gesehen zu haben. Es war wunderbar, das war ein ganz, ganz tolles, wirklich eines der tollsten Konzerte, die ich je gesehen habe. Aber das, die Erinnerung, die will ich so für mich behalten. Deswegen ja, schaue ich jetzt immer mal auf YouTube, wenn da was drankommt oder so. Also er spielt jetzt immer noch Konzerte mit 35 Songs. Ja? Und er sagt natürlich selber auch, es ist schwierig. Die Leute wollen die alten Beatles-Dinger hören. Und er hat aber qualitativ tolle Songs, aber er mag es halt nicht, wenn er einen Song spielt, einen neuen Song, und er sieht, dass die Leute dann Bier holen gehen oder so. Deswegen muss er immer die richtige Mischung finden. Er schafft es aber auch immer, auch in Interviews zu sagen, er erzählt immer diese Geschichten von früher, als wenn er sie zum ersten Mal erzählen würde. Also ich glaube, er weiß genau, wie er das richtig macht, um den Leuten das zu erzählen, was sie hören wollen, aber trotzdem auch authentisch dabei zu bleiben. Und das kann, glaube ich, so wie McCartney keiner. Und deswegen, auch deswegen, muss man ihn wahnsinnig respektieren. Ja, jetzt der Song, von dem ich denke, dass er so einer der Abschiedssongs war für die Linda, Calico Skies.
It was written that I would love you from the moment I opened my eyes, and the morning when I first saw you gave me life under calico skies. I will hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my life. Looking for ways to love you, never failing to fight at your side, while the angels of love protect us from the innermost secrets we hide. I'll hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my life.
schönes Ding. Und dann war sie tot, ja. Und das, wie gesagt, hat ihn sicherlich ganz schlimm geprägt. Und er hat aber dann trotzdem auch weitergemacht. Ja, hat auch weiter Musik gemacht, relativ schnell dann sogar. Das Album Run Devil Run, wo er ganz einfach mit ein paar alten Kumpels, da war zum Beispiel der David Gilmour von Pink Floyd dabei, da hat er so ein klassisches Rock'n'Roll-Album mit Coversongs aufgenommen. Dann Driving Rain, dann hat er wieder eine Frau kennengelernt. Das war, glaube ich, also das sagt man jetzt wohl so, das war wohl ein Fehler. Er hat dann die Heather Mills geheiratet und das war, sagen wir mal, das erste Mal sowas, wo er dann in der Klatschpresse vorkam, ja, weil die dann, das war dann so ein Rosenkrieg, als die sich wieder getrennt haben und dann hat die ihn beschuldigt, dass er sie wohl misshandelt hätte und so und dann der Paul McCartney hat sich dann niemals dazu geäußert und es wurde ihm aber vor Gericht Recht gegeben und es wurde vor allem eins, er musste dann, ich glaube, 32 Millionen Pfund Abfindung zahlen nach der Scheidung, aber es wurde eins vereinbart, nämlich Stillschweigen, dass über diese Ehe nichts mehr gesagt wurde. Okay, gut, ich will da, keine Ahnung, keiner hat da einen Einblick, aber ja, also das Gericht hat ihm Recht gegeben, dass er wohl unschuldig war, sagen wir es mal so. Ja, gut, das war wohl eher so ein, sagen wir mal, ein Kapitel, das er, glaube ich, über das er überhaupt nicht gern, auf das er überhaupt nicht gerne angesprochen wird. Na gut, diese Ehe. Jetzt ist er wieder glücklich, sehr, sehr glücklich verheiratet und es funktioniert wohl jetzt sehr gut mit seiner neuen Frau und die ist auch sehr im Hintergrund und er spricht wohl in höchsten Tönen von ihr, aber es wird wenig preisgegeben und die sind ganz bestimmt eben nicht mehr in der Klatschpresse. Gut, dann hat er experimentiert und hat elektronische Alben gemacht und hat so ein neues Album gemacht, wo wir ganz kurz reinhören, wir sind natürlich ganz spät heute schon, aber es ist egal. Dann hat er sich The Fireman genannt und hat das so Feedback-Album gemacht. Ziemlich cool. Ziemlich cool und seine jetzige Ehefrau Nancy Chevelle hat er 2011 geheiratet, also vor jetzt 11 Jahren. Ja, jetzt kommen wir auch schon langsam Richtung Ende. Jetzt kommen für mich nochmal ganz starke Alben und zwar die letzten beiden. Das vorletzte, das ich jetzt wirklich ein Höhepunktalbum finde, ist Egypt Station. Da hat er sich also wirklich, und das ist immer die Produzenten, die mit ihm unterwegs sind. Er hat natürlich mit allen namhaften Leuten immer irgendwann mal gearbeitet. Die haben gesagt, das ist Wahnsinn, dass der trotz seines hohen Alters wahnsinnig neugierig ist, wahnsinnig viel wissen will, wie Aufnahmen jetzt funktionieren, der sich mit der digitalen Aufnahmetechnik wahnsinnig beschäftigt, der ganz viel Input sich auch geben lässt und so. Und da hat er dieses Album gemacht, Egypt Station, da sind so richtig klasse Songs wieder drauf, das von vorn bis hinten Weltklasse ist. Und da muss man ihm sagen, das ist Hammer, dass der einfach nie aufhört, Qualität abzuliefern. Er hat jetzt, bin ich noch gar nicht drauf gekommen, er hat ein klassisches, wirklich klassisch, eine Oper praktisch geschrieben irgendwann, das Liverpool Oratorio. Da wurde nämlich da eine große, die Oper in Liverpool wurde neu gebaut und die erste Aufführung da war ein Oratorium, das eben der Paul McCartney geschrieben hat. Paul McCartney kann nicht Noten lesen, also der spielt dann natürlich auch ein bisschen damit und der hat sich dann praktisch aus dem Gedächtnis, hat er sich jemand geholt, der ihm dann aus dem Gedächtnis das in eine Partitur reinschreibt und das war also dann doch auch ein großer Erfolg in Liverpool. Natürlich lieben die Leute den in Liverpool und jeder, also ich kenne ein paar Leute aus Liverpool und jeder hat irgendwie eine Geschichte und mein Papa und mein Onkel hat irgendwie mit Paul McCartneys Vater irgendwie mal zusammengearbeitet und jeder hat irgendwie eine Beziehung, eine verwandtschaftliche, familiäre oder freundschaftliche Beziehung zu Paul McCartney schon mal gehabt, das ist klar. Ja? Also die sind auch wahnsinnig stolz auf den dort, ja, und auch zu Recht, weil er halt der Größte ist. Ja, jetzt noch ganz zwei kurze Schnipsel von dem Album Egypt Station. Einer der schönsten Songs, Come On To Me.
I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. Wunderbarer Song, Come On To Me, spielt er jetzt auch wieder live auf der Tour in Amerika, ist er dort unterwegs und ich habe es vorhin versprochen, auf dem Album ist auch ein Song über diese Epiphone-Gitarre drauf, da hat er eben gesagt, er hat sich in einem Londoner Geschäft eine Gitarre gekauft und ist zu dem Typen hingegangen und hat gesagt, ich möchte die Gitarre, die das schönste Feedback macht. Und da hat er gesagt, na, nimmst diese Epiphone, die ist richtig cool, die macht so einen richtig coolen, dreckigen Gitarrensound. Und diese Gitarre war wohl ganz lange irgendwo in der Ecke gestanden und er hat die irgendwie nicht benutzt. Und dann hat er gedacht, na, die nehme ich jetzt mal wieder her. Und dann hat er über diese Gitarre einen Song gemacht. Und der Song heißt Confidant. Wunderbar.
My confidant, my underneath the staircase friend, but I fell out of love with you and brought our romance to an end. I played with you throughout the day and told you every secret thought. Unlike my other so-called friends, you stood beside me as I fought. In your reflected glory I could dream of shining far off lands where serpents turn to bits of string and play like kittens in my hand. In our imaginary world, where butterflies wear army boots and stomp around the forest. Ja.
Der Song über die Gitarre, die Epiphone-Gitarre von Paul McCartney. Und jetzt kommt der größte Hit, den Paul McCartney mitproduziert hat in seiner Zeit nach den Beatles. Und das hat man überhaupt nicht auf dem Schirm, weil der da eigentlich nur im Hintergrund so ein bisschen leise mitträllert, aber er hat ihn mitgeschrieben. Und zwar ist es der Song 4-5 Seconds von Kanye West, Rihanna und Paul McCartney. Kennt jeder.
I think I've had enough. I might get a little drunk. Cause all of my kindness is taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday.
woke up an optimist. Sun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash.
So dieses Piepsen im Hintergrund, das ist tatsächlich der Paul McCartney. Okay, er ist ein großer Fan vom Hip-Hop und er mag den Kanye West auch gern und er ist mit Taylor Swift befreundet und mit der Rihanna und mit ganz vielen. Natürlich ist jeder froh, wenn er irgendwas mal von Paul McCartney hört und mit dem was machen darf. Einen gibt's, der Paul McCartney gar nicht mag, zum Beispiel ist Phil Collins, die mögen sich gar nicht, aber ganz viele aus dem Rock- und Pop-Business sagen, er ist der Größte und er ist der einer der nettesten überhaupt in dem ganzen Business. So, Leute, das ist eine wahnsinnig lange Sendung heute. Das war mir klar, ich konnte es nicht anders machen, aber das war jetzt der vorletzte Song. Was kommt vor dem letzten Song? Natürlich die Rätselfrage. Ich möchte erstmal sagen, wer hat die Rätselfrage beim letzten Mal beantwortet? Das war der Matthias 1, der mich, der Manuel, die Julia und der Axel. Also wunderbar, das freut mich natürlich und es ging um Blur und Damon Albarn hat die virtuelle Band Gorillaz gegründet und singt dort den virtuellen Charakter Stuart Halpert oder 2D. Und für das Albumcover für Think Tank zeichnet Banksy, der unbekannte, wahnsinnig gute Graffiti-Künstler, verantwortlich. Und beim dritten, nämlich Girls and Boys, das Cover davon, das ist inspiriert oder es ist im Prinzip ein Bild von der Firma Durex, die Kondome macht. Gut, das war die letzte Rätselfrage und jetzt kommt die neue Rätselfrage. Überraschung zu Paul McCartney. Erster Teil der Frage, sehr schön. Was hat Paul McCartney mit dem Namen der Ramones zu tun? Sehr schöne Geschichte, schaut da mal nach. Zweiter Teil der Frage, das ist ein bisschen schwieriger. Paul McCartney besitzt einen ganz berühmten Kontrabass, den ihm seine geliebte Frau Linda irgendwann geschenkt hat. Woher kommt dieser Kontrabass? Und dritter Teil der Frage, es gab den Anschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001. Wie hat Paul McCartney dieses Ereignis erlebt? Das ist auch eine interessante Geschichte. Eine der wahnsinnig interessanten Geschichten um Paul McCartney. Ja, Leute, jetzt kommt der letzte Song. Happy Birthday, Sir Paul McCartney. Er kommt jetzt vom allerletzten Album von Paul McCartney, nämlich von McCartney 3. Auch das ist eins der Alben, das er komplett allein eingespielt hat. Auch dieses Album wurde nochmal neu aufgenommen, nämlich mit lauter Künstlern, die Paul McCartney verehren, die er auch mag, die er eingeladen hat. Nehmt mal all diese Songs neu auf. Und ich möchte jetzt bloß nochmal so ein akustisches Ding zum Schluss als Rausschmeißer spielen. Der Song heißt Kiss of Venus, Paul McCartney Solo von seinem bis jetzt letzten Album. Ich hoffe, es gibt noch welche.
The Kiss of Venus has got me on the go. She's got a bullseye in the
wunderbare das Ding vom, wie gesagt, bis jetzt letzten Album von Paul McCartney. Ja, ich hoffe, ich konnte euch heute einen meiner allergrößten Helden und einen der allergrößten Künstler überhaupt jemals einigermaßen porträtieren. Ich hoffe, ihr hört da ein bisschen rein. Ich hoffe, ihr hört weiter da ein bisschen Paul McCartney, recherchiert da ein bisschen und überlegt, was der alles für tolle Sachen gemacht hat. Ich liebe Musik von Paul McCartney. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, Leute, das war heute das Special. Das war heute die längste Folge aller Zeiten. Aber das hat der Paul McCartney definitiv verdient. Happy 80th Birthday, Sir Paul McCartney. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Bitte bleibt mir gewogen. Bitte hört mir weiter zu. Bitte beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen auf pittyspodcast@gmx.de. Bitte gebt mir Feedback und bitte hört weiterhin gute Musik. Leute, das war's. Nächste Woche wird eine ganz interessante Folge. Die ist vielleicht ein bisschen kürzer, aber es geht um Psychologie und ich habe einen wunderbar ganz netten Psychologen da und freue mich schon, dass der Alex nächste Woche da ist, wenn es wieder heißt Pettys Podcast. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.